Lebenslänglich. Der Schweizer True Crime Podcast. Mit wahren Kriminalfällen aus der ganzen Schweiz.
Wer von euch hat auch schon gar keine Lust mehr auf den Winter hier in der Schweiz? Definitiv ich. Darum gehen wir im heutigen Kriminalfall in die Ferien, nämlich in den Dschungel. Wir begleiten den 28-jährigen Markus Stamm von der Schweiz auf seine Backpacker-Reise auf Südamerika. Der Dschungel ist zwar wunderschön, es gibt aber auch tausend Arten, um dort zu sterben. Zum Beispiel von einer Schlange erwürgt werden, von Piranhas angegriffen werden, vertrinken oder von einem Puma gefressen werden oder verhungern. Aber was ist, wenn die eigenen Mitreisenden zur Gefahr werden?
Hallo zusammen!
Hallo miteinander, wir sind Sherin Lacher
und Tanja Leibacher und das ist «Lebenslänglich», der Schweizer True Crime Podcast mit wahren Verbrechen aus der Schweiz.
Wir reden hier über Mord und andere Verbrechen. Die Triggerwarnung dazu findet ihr in der Folgenbeschreibung.
Wenn wir in diesem Podcast einmal ein bisschen lockerer miteinander reden oder einmal lachen, ist das nicht respektlos oder abwertend gegenüber den Opfern oder anderen Beteiligten gemeint. Hey, ihr seid der absolute Wahnsinn. Ihr habt einfach in den ersten quasi Wochen fast schon alle Plätze wegreserviert in der Pestalozzi-Bibliothek bei unserem Live-Auftritt. Und wir sind so völlig overwhelmed. Wir sind so, wir haben so gedacht, so, ja, komm Mami, du auch noch einen Platz reservieren. Weißt du, dann nachher hat es sicher genug Leute, wir wollen dann nicht vor niemandem auftreten. Es ist einfach so, es ist fast voll.
Genau, für alle, die noch keinen Platz haben und auch noch kommen, die können natürlich eben noch reservieren, aber eben wie gesagt, mega viele Plätze hat es nicht mehr umeinander.
Genau. Für die, die es noch nicht ganz mitbekommen haben, wir spielen... Spielen wir? Nein.
Ich weiß nicht mehr.
Ich bin schon so voll im Banding. Wir haben einen Live-Podcast am 22. März 2024 in Zürich in der Pestalozzi-Bibliothek. Die Plätze sind gratis, man muss sie einfach reservieren. Und genau. Ja, da freuen wir uns, wenn ganz, ganz viele von euch kommen. Ihr könnt auch spontan kommen, wenn ihr jetzt nichts reserviert habt oder so. Es hat geheißen, wenn es immer noch Platz hat, dann gehe ich auch das. Von dem her.
Genau, aber dann könnt ihr einfach nicht damit rechnen, dass ihr noch einen Sitzplatz habt.
Genau. Müsst ihr euch eigentlich einen Mauchstühle mitnehmen oder so.
Hihi. Und übrigens, ihr könnt uns immer noch, wenn ihr wollt, für den Swiss Podcast Award nominieren, für den Publikumspreis. Und da haben wir auch schon fleissig abgestimmt, haben wir mitbekommen. Aber wir würden uns natürlich immer noch freuen, falls ein paar von euch das noch nicht gemacht haben.
Die Links zu allem, also Plätze reservieren und uns nominieren für den Swiss Podcast Award, findet ihr alles in der Folgenbeschreibung. Und ja, mir wollen wir eigentlich gar nicht sagen. Es tut mir ein bisschen leid. Ich tue, glaube ich, ein bisschen nasal und ein bisschen, ja, weiß auch nicht. Ich tue ein bisschen krank, obwohl ich es erst gerade bin. Aber das ist eben, wenn man am Wochenende durch eine Party macht und ohne Schlafen dann wieder geht arbeiten, dann sagt der Körper einfach so, du blöde Nudeln. Ich kann jetzt nicht das ganz böse Wort sagen. Du gehst jetzt wieder ins Bett und du schlafst jetzt das Wochenende durch. Und das mache ich jetzt eigentlich das Wochenende. Ich gebe mir ganz fest Mühe, dass ich schnell wieder fit bin, damit ich wieder normal töne, weil ich glaube, es ist ein bisschen mühsam, wenn ich so töne. Aber zum Glück erzählst du heute den Fall.
Ja, aber heute hast du gar nicht ausschlafen, weil wir nehmen am Morgen um 8 Uhr auf. Das ist ein bisschen früh, aber ja. Okay, es ist nicht mehr ganz 8 Uhr, aber egal.
Ich habe jetzt nicht ganz auf die 8 Uhr geschafft. Ich habe eigentlich den Wecker auf die halbe 8 Uhr gestellt, weil ich dachte, ich muss ja dann noch duschen und mich anlegen und alles aufstellen und Zeug und Sachen, gell? Und dann, ich weiss nicht, was das ist, aber am Wochenende, mein Körper gehört den Wecker nicht. Weil ich bin dann irgendwann so um 10 vor 8 Uhr aufgewacht und so, okay, das Radio läuft, kein Radiowecker. Und wo ist der Wecker von meinem Handy? Okay, dort steht er auch nebenan, aber ich höre ihn nicht mehr, weil er schon so lange am Läuten ist. Dann dachte ich, okay, jetzt musst du aufstehen, dann bin ich duschen. Und dann habe ich dir mal geschrieben, so, hey, ich gehe jetzt duschen, bin nachher parat. Ja, vergiss es, ich bin nachher nicht parat. Du schreibst mir um 20 Uhr, mache ich so, ich bin dann parat, kannst du mir einfach anrufen? Und ich so, oh.
Ja, auf jeden Fall, jetzt haben wir es geschafft. Und ich habe mal ein bisschen anderen Fall rausgesucht. Irgendwie habe ich den schon länger im Blick, dass ich den unbedingt mal machen will, aber vor so zwei Wochen, wo ich mich dann entscheiden musste für den Fall, habe ich so keine Lust mehr auf den Winter. Es war so kalt die ganze Zeit. Ich habe irgendwie nie Sonne gespürt. Und es war einfach so trist und dunkel die ganze Zeit. Und ich dachte, ich brauche mal ein bisschen Sonne in unserem heutigen Fall. Und darum gehen wir da mal ins Ausland. Aber natürlich hat das Ganze auch etwas mit der Schweiz zu tun. Unser Hauptprotagonist ist Schweizer. Der Markus Stamm ist 28, kommt von Schaffhausen und hat lange braune Haare, die noch in einem Seitenscheitel trägt und fast bis zu den Schultern kommen. Der Markus ist Primarschullehrer. Und in seiner Heimat ist er als überregionaler Tennismeister und Kaderspieler vom EHC Schaffhausen bekannt. 1981 bricht dann der sehr einfühlsame und junge Mann auf eine Reise auf. Er hat seinen Horizont wollen erweitern und sucht vor allem aber auch die Ruhe und das Paradies. Er reist für da mit einem riesigen Rucksack bepackt auf Südamerika. Dort sieht er neue Landschaften und lernt andere Kulturen und Leute kennen. Irgendwann besucht ihn seine Freundin dort. Seine langjährige Liebe sagt ihm dann aber, dass sie jetzt ein anderes Mal liebe und darum Schluss macht. Der Markus ist am Boden zerstört, versteht die Welt nicht mehr und sein Herz bricht in tausend Splitter. Aber er wird weiterhin auf seiner Reise bleiben, weil zurück in seiner Heimat in der Schweiz wird ihn alles nur noch viel mehr an seine Ex-Freundin erinnern. So probiert er, beim Weiterreisen über seine Ex hinwegzukommen. Anfangs November 1981 lernte Markus dann auf einer Fähre den 21-jährigen Israeli Yossi Ginsberg kennen. Der Yossi ist mega ein aufgestellter und energievoller. Sie verstehen sich auf Anhieb super und wie das so ist bei den Backpackern, verbringen sie mega schnell mega viel Zeit zusammen und entscheidet sich dann sogar zum zusammen weiterreisen. Der Yossi baut den Markus wieder auf und lenkt ihn mit seiner positiven Art ab. Dann stößt irgendwann auch noch der Kevin Gale dazu. Er ist Fotograf beim US Time Magazine und kommt auch von den USA. Ab sofort sind die drei jungen Männer nur noch als Trio unterwegs. Sie sind mega unterschiedlich, aber irgendwie scheint es zu funktionieren. Der Yossi ist der Abenteurer, der Markus der feinfühlig und sensibel, der Kevin der selbstbewusst, der die Gruppe probiert zu führen. Ein Bild von diesen drei poste ich dann auch noch auf Insta und allgemein die Bilder zu dem Fall. Momentan sind die drei zu La Paz. La Paz ist sozusagen die inoffizielle Hauptstadt von Bolivien. Es hat zwar eigentlich eine andere Hauptstadt, aber zu La Paz sind alle wichtigen Gebäude und Regierung und so und darum wird es wie als Hauptstadt angesehen. Dort treffen dann die drei Männer auch noch auf eine vierte Person, den Karl Rupprechter. Er ist Österreicher und ein Rechtsstückchen älter wie die drei anderen. Mit Anfang 40 hat er natürlich schon viel mehr Lebenserfahrung. Er wohnt auch schon 15 Jahre in Südamerika und kennt sich sehr gut aus. Er ist belesen und kann Fragen beantworten wie ein Lexikon. Wenn man ihn also etwas fragt, kommt die Antwort gerade so rausgeschossen. Sein Job ist Geologe und er erzählt den drei jungen Schnaufer von vergangenen Abenteuern, die er schon erlebt hat. Die drei anderen hängen ihm an den Lippen. Der Yossi ist am meisten begeistert. Der Markus reist eigentlich ein bisschen chillig umeinander, ohne grosses Ziel. Das Einzige, was er eben will, ist seine Ex-Freundin zu vergessen. Der junge Yossi ist da ein bisschen anders. Er ist mega ambitioniert, will die krassesten Sachen erleben und mega ehrgeizig. Wo der Yossi vom Karl hört, dass im Dschungel Gold und Edelsteine zu finden gibt, traut er seinen Ohren kaum. Der Yossi ist vom Goldfieber gepackt. Das ist das Abenteuer, das er schon mega lang gesucht hat. Und wo der Karl ihm dann auch noch erzählt, dass er schon ein paar Mal mega tief im bolivianischen Regenwald unterwegs war und dass er in seiner Vergangenheit immer mal wieder Touristen auf seine Missionen mitgenommen hat, ist das Feuer vom Yossi entfacht. Er will genau das erleben. Plus, der Karl erzählt auch noch von einem unerforschten indigenen Dorf, wo er finden wird. So packt er den Yossi gerade noch mehr und der Kevin ist auch hin und weg. Er will nämlich schon lange ein unentdecktes indigenes Volk fotografieren. Der Yossi fragt oder bettelt gar beim Karl, dass er auf seine nächste Expedition mit darf. Er sagt, er sei jederzeit bereit zum Aufbrechen. Vielleicht ist es genau da, wo der Karl Rupprechter dann überzeugt, weil er merkt, dass der Yossi da todernst meint. Ein paar Vorbereitungen braucht es dann aber noch. Zum Beispiel seine beiden Freunde zu überzeugen, um mit ihm und dem Karl mitzukommen. Beim Kevin braucht es nicht grosse Überzeugungsarbeit, weil er sich auch riesig darauf freut, so ein Volk endlich zu sehen und da dann eine riesige Chance für ihn ist. Der Markus ist da aber etwas kritischer eingestellt und hat Zweifel. Auf der Schweizer Botschaft von La Paz wird der Markus sogar gewarnt vor dieser Reise in den Dschungel. Da will jetzt die Regenzeit anstehen und da sehr gefährlicher sein. Und ohne den Geolog hätte Markus auch safe Nein gesagt, weil ihm da alles zu riskant ist. Aber weil der Jossi so gut kann überzeugen und sie ja einen Begleiter haben, der sich auskennt, stimmt der Markus dann schlussendlich auch zu. Plus, er ist ja auch noch nicht so lange mit dem Jossi befreundet und hat das Gefühl, er müsse sich da jetzt trauen. Und vor allem lenkt ihn das sicher von seinem Liebeskummer ab. Die nächsten 4 Tage müssen die 4 Männer noch ein paar Sachen erledigen und ein bisschen gescheit packen, sodass sie nicht zu viel dabei haben. Und zum Beispiel ihre Portemonnaie, das Geld und die Bess müssen sicher verstecken, weil die braucht man im Dschungel ja nicht. Und es wird sowieso kaputt gehen, also zumindest alles, was Papier ist, weil die Feuchtigkeit im Dschungel so hoch ist und dann das Ganze nicht mehr brauchbar wäre. Ein paar Tage später sitzen die 3 jungen Männer mit dem Karl in einem Buschflugzeug, wo der Ande entlang, also das sind die Berge dort, fliegt und dann ein üppiges, grünes, riesiges Waldstück ansteuert, nämlich den Amazonas-Regenwald. Dort, wo sie ankommen, ist der Nationalpark Madidi. Der Nationalpark führt in die unendliche Weite vom Amazonas-Regenwald hinein. Und dort fängt ihren Fußmarsch an. Die erste Etappe ist noch relativ entspannt. Sie machen einen Tagesmarsch durch den Dschungel. In diesem Nationalpark gibt es einen riesigen und mega langen Fluss, den Rio Tuichi. Sie wandern noch ein paar Kilometer dem Fluss entlang und von dort aus dann weiter zu einem Dorf. Dort hat es einige Strohhütten, aber nicht viel mehr. Sie statten sich mit Verpflegung aus. Reis, Salz und Bohnen kaufen sie dort. Aber nicht zu viel, weil der Karl weiss aus eigener Erfahrung, das Gepäck darf nicht zu schwer sein. Darum vor allem nur ganz wenig. Dann geht es richtig los. Vor ihnen liegt eine mehrtägige Wanderung durch den tiefsten Dschungel bis zu dem indigenen Stamm, den sie finden wollen. Die Führung hat der Geolog natürlich, weil er sich am besten auskennt. Die ersten Stunden sind einfach nur faszinierend. Der Dschungel sieht unfassbar schön aus. Friedlich, einladend und es hat mega frische Luft und ist wirklich so grün, dass man sich es fast nicht vorstellen kann. Also nicht irgendwie dunkelgrün wie so aus den Wäldern, die wir kennen, sondern richtig hellgrün und mega schön. Die Blätter glitzern in der Sonne und es ist einfach ein Traum. Für die 3 jungen Männer, die noch nie so etwas gesehen haben, ist es einfach komplett magisch. Nicht nur die Landschaft, sondern auch die Tierwelt ist mega krass, was sie dort sehen können. Überall hängen sich Affen durch die Äste und die Faultiere hängen von den Bäumen ab. Im Wasser sehen sie Piranhas, Stechrochen und sie sehen sogar den berühmten Pink Amazonas-Delfin. Durch die Luft fliegen Aras mit ihren blau-gelben Flügeln und sie sehen die krassesten Schlangenarten und geraten in einen unglaublichen Schmetterlingsschwarm. Etwa 5'000 bis 6'000 blaue Schmetterlinge fliegen um sie herum, wie in einem Märchen. Es ist alles so farbig und faszinierend und neu. An dieser Stelle würde ich noch 2 Fakten über den Amazonas-Regenwald erwähnen. Und zwar ist der Amazonas-Regenwald die Heimat von der Hälfte von allen Tier- und Pflanzenarten der Erde. Also dort hat es wirklich einfach fast alles. Und der Amazonas produziert auch 20% vom weltweiten Sauerstoff. Das heisst, es ist ein mega wichtiger Teil von unserem globalen Ökosystem. Weil wenn der ganze Regenwald weg wäre, könnten wir einfach kaum mehr schnaufen, weil es einfach viel zu wenig Sauerstoff hat auf unserem Planet.
Und wieso genau gibt es jetzt die Leute, die das Gefühl haben, nein, der Amazonas, den muss man doch nicht schützen, der ist ja genug gross. Bei tätigen Fakten regt es mich hart böse auf. Du musst sagen, so hallo?
Ja, also definitiv, wir hätten ein mega riesiges Problem, wenn alles abgeholzt wäre von dem Regenwald. Und wir haben auch nur schon ein Problem jetzt, weil es ist schon mega viel von dem abgeholzt, wo zum Beispiel 1981 spielt ja der ganze Fall und dort ist noch viel unberührter und viel, ja, halt einfach viel weniger abgeholzt gewesen wie jetzt. Und ja, also ich glaube, wenn wir so weitermachen wie jetzt, kommt da irgendwann eine Katastrophe auf uns zu. Genau. Die Truppe ist extrem glücklich, um das alles zu erleben. Und sie dokumentieren das Abenteuer auch mit einer Fotokamera. Darum gibt es auch die ganzen Fotos, die ich dann auf Insta hochlade. Die 3 glauben zu dem Zeitpunkt noch, dass das der Trip von ihrem Leben wird. Das stimmt auch, aber nicht ganz im positiven Sinn.
Von Tag zu Tag wird der Urwald nämlich dichter und immer undurchdringlicher. Als würde die Natur die Eindringlinge fernhalten. Von Tag zu Tag wird es schwieriger und es gehen die ersten Probleme los. Sie haben ja zwar ein bisschen Proviant dabei, aber nur noch ganz wenig, weil der Karl ja gesagt hat, dass es nicht schwer ist, darf jetzt nicht zu viel mitnehmen. Plus er sagt auch, dass man im Regenwald eh alles überkommt, was man braucht zum Essen. Man kann jagen, man kann fischen und es gibt verschiedene essbare Pflanzen und Pilzarten. Darum meint er, sie müssen nicht tonnenweise Vorräte mitschleppen. Das Problem ist aber, bis jetzt haben sie noch nie irgendeinen Fisch gefangen oder sonst etwas. Sie haben die ganzen ersten Wandertage nur ihre Bohnen und den Reis gegessen und der ist jetzt halt fast weg. Sie sind so viel gelaufen, dass sie am Abend halt auch mega fest Hunger hatten und darum haben sie auch nicht gespart beim Essen. Jetzt entsteht aber die erste Diskussion oder ein Streit, wie der Ganze mit der Verpflegung soll weitergehen soll. Plötzlich zieht Karl Rupprechter sein Gewehr, wo ihm schon die ganze Zeit um die Brust hängt, und schießt auf einmal. Und er trifft. Nach dem Schuss hallt ein unfassbar lauter Schrei durch den Wald. Es ist der Markus, der schreit. Getroffen hat Karl aber etwas ganz anderes, nämlich ein Aff. Der Aff fällt tot vom Baum ab und fällt direkt vor die Füße von Karl. Er packt ihn und wirbelt den Aff begeistert und stolz durch die Luft. Er sagt, kein Grund zur Sorge. Er hat jedoch gesagt, wir brauchen kein Vorrat, weil der Urwald gibt alles, was man braucht. Er streckt ihnen den Aff entgegen. Der Markus ist völlig geschockt und aufgelöst. Er hat nicht erwartet, dass man so ein grosses Tier töten muss. Und er hat gedacht, dass sie sich von Früchten und Beeren und so ernähren. Der Markus will den Aff zuerst noch retten und versucht ihn zu reanimieren. Das klappt aber natürlich nicht. Der Jossi und der Kevin sind auch beide nicht begeistert, lassen sich aber darauf ein. Aber auch der Jossi ist irritiert. Er sagt später heimlich zu Markus und dem Kevin, er habe im Karl seine Augen einen gewissen Wahnsinn gesehen, wo er den Tod Aff durch die Luft gewirbelt hat. Wo sie später ein Lager für machen, grillt der Karl den Aff und der Kevin und der Jossi haben einfach so viel Hunger, dass sie auch mitessen. Sie marschieren ja auch schon seit 4 Tagen, etwa jeden Tag 50 Kilometer durch den Dschungel und darum haben sie einfach einen riesigen Hunger. Sie brauchen die Energie. Die Truppe isst den Aff mitsamt dem Kern. Nur der Markus nicht. Sein Magen bleibt leer, weil er weigert sich da zu essen, egal wie fest er Hunger hat. In der Nacht ist es mega laut im Dschungel. Da kann man sich irgendwie, glaub, auch nicht so ganz vorstellen. Die ganzen Insekten und Krotten und alle anderen nachtaktiven Tiere machen einen riesigen Lärm. Es schleichen sich aber auch immer Lebewesen an, die man nicht erwartet. So von hinten und ganz leislich. Zum Beispiel ein Jaguar oder Puma. Aber auch Menschen, vielleicht sogar jemand unter ihnen. Was der Jossi, der Kevin und der Markus nämlich nicht ahnen, ist das Thema, wo seit mehreren Tagen sie hunderte von Kilometern immer tiefer in den Regenwald hineintreibt und immer weiter weg von der Zivilisation nicht der ist, den er vorgibt. Der Karl Rupprechter ist gar kein Geologe. Er hat in Wahrheit keine Ahnung und heisst nicht mal Karl Rupprechter. Er ist ein österreichischer Verbrecher und seit 15 Jahren Südamerika mit einem neuen Namen untertaucht. Was auch ein bisschen scary ist, ist, dass er der Einzige ist, der ein Gewehr und eine Machete dabei hat. Von all dem, dass eben der Karl nicht der ist, den er vorgibt, wissen die drei aber noch nichts. In den nächsten Tagen kommen dann noch mehr Herausforderungen auf die Truppe zu. Es regnet noch viel mehr, wie eigentlich üblich ist in dieser Jahreszeit, also ist alles die ganze Zeit nass. Der Wasserstand vom Fluss ist viel höher und steigt immer mehr. Die Strömungen sind viel stärker. Und genau diesen Fluss müssen sie regelmässig überqueren, immer wieder von der einen auf die andere Seite. Auch hier davon gibt es Fötchen. Die Schuhe haben sie um den Hals gebunden, sie heben sich an einem Seil fest und haben noch irgendwie Äste dabei, damit sie sich gegen die Strömung stützen können. Seile müssen sie natürlich aber immer wieder mitnehmen und es muss zuerst mal gespannt werden. Das heisst, der erste, der über den Fluss geht, ist nur an einer Seite angemacht und der letzte, der über den Fluss geht, auch. Bei der Reaktion passiert es regelmässig, dass einer von ihnen fast ertrinkt. Darum gibt es noch mehr Spannungen in der Gruppe. Ein weiteres Problem ist dann, dass nach 7 Tagen durch die Feuchtigkeit im Dschungel und halt, weil sie auch immer wieder in den Fluss hineingehen und komplett nass werden, entwickelt sich beim Markus ein sogenannter Grabenfuß. Der Begriff Grabenfuß kommt aus dem Ersten Weltkrieg. Dortmals mussten Soldaten tagelang in den nassen, schlammigen Gräben herumstehen und sich verstecken. So haben sie dann auch mega lange halt nicht mehr können aus den nassen Schuhen und den Socken raus und haben die Füße nie können richtig trocknen oder die Luft heben. Und darum hat sich dann die Haut so langsam aufgelöst. Und dann haben sich Bakterien gebildet, Pilze. Oh nein.
Ah, so grusig. Ich finde das schlimmer, wenn, ja. wenn du mir erzählst, wie irgendwie, weiß auch nicht, ein. Das ist jetzt mega bescheuert, aber wenn dort ein Leichen liegt und du mir erzählst, ah, das ist mit der und weiß auch nicht was und hat schon den Zustand erreicht. Kein Problem. Aber Grabenfuss.
Ja, also bitte geh nicht googlen. Ich würde es auch nicht empfehlen. Es ist echt gruselig. Ja, aber es wird noch. Es bleibt zum Teil ein bisschen auf dieser Ebene von Grusigkeit. Also musst du dich darauf einstellen oder müsst ihr euch alle mal zulassen.
Ein guter.
Ja, tut mir leid, aber. Ja. Also. Die Füße haben dann eben Bakterien und Pilze und werden entzündet und. Oh, da müssen wir jetzt auch noch mal schnell zurückheben. Sie verfaulen dann zum Teil auch langsam. Ja. Ich glaube, man könnte es auch so beschreiben. Es ist wie so, die ungefährliche Vorstufe von dem Ganzen ist da, wo man zum Beispiel in der Body oder so erlebt, wenn so die Füße und die Hände so langsam schrumpelig werden. Aber dort ist es einfach eben, weil man so die ganze Zeit im Wasser ist und da halt auch, aber da wird es halt erst nach mehreren Tagen etwa gefährlich und irgendwann werden dann die Füße halt auch so grau oder schwarz und so, ja. Aber den Grabenfuss, den gibt es nicht nur im Krieg, sondern auch, haltet euch fest, bei Festivalbesuchern, wenn es dort halt mega schlammig ist und die Personen sich nie die Schuhe wechseln oder nie können trocknen oder keinen Ersatz dabei haben, dann kann es auch dort gefährlich werden. Zum Glück habe ich immer mehrere Schuhe dabei.
Ja, vor allem am Festival. Also ich meine, wenn du dort pennst, dann kannst du zwischendurch noch die Schuhe, also ich weiss ja nicht, aber wenn du so 4 Tage an einem Festival bist, einmal liegst du ganz sicher ins Zelt und pennst. Und dann kannst du extrem fest deine Schuhe abziehen. Also, ja. Oder dann kannst du sie ja sonst mal abziehen, wenn du auf einem Stuhl hockst und einfach das Bier trinkst oder keine Ahnung. So, bitte, ja. Liebe Leute, ich weiss, bitte.
Ja, ich weiss auch nicht. Also es hat sicher schon so Fälle gegeben. Aber ja, ich bin auch eh noch Team Schuhe mal abziehen. Der Grabenfuss kann dann aber halt auch bei Leuten im Dschungel vorkommen, weil dort die Luft eh schon mega feucht ist die ganze Zeit. Der Markus kommt dann da eben auf beiden Seiten über, also an beiden Füßen. Er hat mittlerweile schon mega viele offene Stellen und eine riesige Pilzinfektion. Seine Socken bleiben irgendwann sogar in der Wunde kleben. Und bei jedem Schritt und jeder Berührung hat er höllische Schmerzen. Darum ist er jetzt auch mega langsam unterwegs und muss ständig Pause machen, um seine Füße zu waschen und zu trocknen. Aber das geht ja halt nicht richtig, weil alles so feucht ist. Er humpelt und zeigt anderen immer wieder, wie weh das es tut. Alle sind extrem genervt von ihm, vor allem der Kevin. Er sagt, der Markus sei bei allem viel sensibel und denkt, dass er voll übertreibt. Und er will nicht, dass wegen Markus jetzt das ganze Abenteuer abgebrochen werden muss. Er geht so weit und sagt, dass der Markus da nur bekommen hat, weil er sich weigert, zum Affenfleisch zu essen. Der Jossi hat ein bisschen mehr Mitgefühl. Aber er will halt auch nicht, dass sein Traum weg dem platzt. Der Einzige, der Verständnis zeigt für den Markus, oder zumindest so tut, ist der Karl Rupprechter. Man kann im Nachhinein mutmassen, dass der aber einen anderen Grund hat. Der Geologe verliert nämlich immer mehr den Einfluss auf die Gruppe, da will alle merken, dass etwas mit ihm nicht stimmt. Und dass er gleich nicht so viel Ahnung hat, wie er immer tut. Sie sind jetzt nämlich schon viel länger unterwegs als geplant und die Route ist auch ganz anders wie geplant und so weiter. Der Karl Rupprechter wirkt nicht mehr so souverän. Und weil der Markus der Schwächste der Gruppe ist und am einfachsten zu kontrollieren, versucht der Karl vielleicht darum, sich auf ihn zu konzentrieren. Er tut so, als wäre er ein guter Freund und es bildet sich jetzt so 2 Grüppchen. Es wächst so eine unausgesprochene Feindseligkeit zwischen den beiden Gruppen. Der Markus schleppt sich nur noch von Etappe zu Etappe und wird immer schwächer. Am Tag 8 wird klar, der Markus kann nicht mehr weiterlaufen. Er braucht jetzt ärztliche Hilfe. Der Karl macht einen Vorschlag. Er sagt, er wandert alles zurück zum Startpunkt und holt Hilfe. Alle anderen sollen dort warten. Das heisst, sie wären mehr wie 8 Tage allein, weil der Karl braucht ja 8 Tage, um wieder zurückzukommen und die Hilfe braucht dann auch wieder Zeit, bis sie dort kommen. Was haltest du von dieser Idee?
Schlechte Idee. Ganz, ganz schlechte Idee. Wenn man den, wo man sonst schon nicht vertraut, wieder zurückschickt, wahrscheinlich hat er das Gewehr und die Macheten auch dabei und sie haben dann quasi nichts und ja, viel Spass beim Verhungern. Oder sonst sterben. Ja.
Auch die anderen sind nicht begeistert von dieser Idee. Zum Glück, weil die bolivianische Polizei teilt später mit, dass das nicht das erste Mal war, wo der Karl Rupprechter Backpacker in den Wald geführt hat und nach einer Weile allein gelassen hat. Ohne Karte, ohne Waffe und ohne zu essen. In den anderen Fällen ist es aber zum Glück immer gut rausgekommen, weil er die ahnungslosen Touris nur etwa 1 Tag oder 2 Tage in den Urwald geführt hat und darum haben sie dann auch wieder rausgefunden und noch genug Kraft gehabt, um halt zurückzulaufen. Aber der Markus und Co. sind ja jetzt schon 8 Tage unterwegs und der Markus am Ende von seinen Kräften. Alle 3 finden die Idee darum auch mega blöd und lehnen den Plan ab. Der Kevin hat eine andere Idee. Die Gruppe soll nicht mehr zu Fuß durch den Dschungel weitergehen, sondern mit einem Floß auf dem Fluss. Der Jussi und der Markus stimmen zu. Auch der Karl muss zwungenermassen mitmachen. Den Floß bauen sie dann selber. Sie brauchen 4 Tage, um es funktionsfähig zu machen. Am Schluss funktioniert es dann aber. Das Floß bleibt über Wasser und alle 4 passen samt Gepäck drauf. Sie schauen auf die Karte und sagen, dass dort und dort das indigene Dorf ist und sie dort annehmen und darum einfach mal flussabwärts sich treiben lassen. Mit dem Fluss fahren sie dann den Rio Tuichi entlang, also eben den Fluss. Aber der ist an gewissen Stellen mega wild. Es ist fast wie Wildwasser-Rafting. Der Fluss ist fast noch gefährlicher wie der Urwald. Überall hat es Stromschnellen und sie müssen schauen, dass sie nicht mit einem Felsen kollidieren. Im Wald hätte Karl ja die ganze Gruppe kontrolliert. Jetzt auf dem Wasser übernimmt aber der Kevin das Kommando. Da will er sich mit Flüssen und Boot auskennt. Da passt aber am Karl nicht. Er und der Kevin schreien sich die ganze Zeit an und niemand lässt mir dem anderen zu. Und so kommt das Floß fast zum Kentern. Aber, also ich muss sagen, nur schon beim Ahrenbötel oder so, haben die und meine Kolleginnen müssen aufpassen, dass man nicht irgendwie an den Rand raustreiben und irgendwie ja, in den Ästen oder Steifen hängelt und irgendwie ja, das Bötchen platzt. Aber mit so Stromschnellen ist das, glaube ich, noch viel, viel schwieriger.
Ich glaube auch, vor allem hat es wahrscheinlich noch irgendwelche Tiere dort im Fluss, die vielleicht auch nicht ganz ungefährlich sind. Ich weiß es nicht.
Ja, zum Reinkommen ist wahrscheinlich schon nicht so toll, weil sie ja. Haben ja am Anfang irgendwann Piranhas gesehen und ich glaube nicht, dass man zu denen ins Wasser
will. Nein.
Die 4 Abenteurer haben dann langsam keine Nerven mehr. Trotzdem steht beim Kevin und beim Jussi die Reise im Vordergrund. Sie wollen den Trip weitermachen. In dieser 4er-Konstellation sind es 2 Tage auf dem Fluss. Wo sie dann aber an einer Flussmündung einen Halt machen, lange zum Karl. Er weigert sich, um wieder aufs Fluss zu steigen. Der Karl kann nämlich nicht schwimmen, sagt er. Und darum ist es wahrscheinlich zusätzlicher Stress für ihn. Er will den Rest überzeugen, um jetzt zu Fuß weiterzugehen und zurück in die Zivilisation. Er sagt, wer leben will, sollte mit ihm zu Fuß kommen. Weil die auf dem Fluss bleiben, werden früher oder später Fischfutter, meint er. Der Kevin lässt sich aber nichts mehr sagen. Nach der Karte sind sie mega nahe beim unbekannten Dorf und er will da jetzt durchziehen und entscheidet sich fürs Floß. Markus, seine Füße sind mittlerweile wieder ein bisschen besser, weil er 2 Tage können ausruhen und nicht mehr müssen laufen. Er will den Trip auch mit seinen Freunden durchziehen. Aber der Kevin macht ihm klar, dass er zu langsam ist und dass es irgendwie nichts bringt und er darum sollte besser wieder in die Zivilisation zurück. Der Jussi ist hin und her gerissen. Er wird eigentlich lieber abbrechen und mit dem Markus zurück in die Zivilisation, wird aber den Kevin nicht enttäuschen und wird nicht als Schwache dastehen. Darum entscheidet er sich fürs Floß und die Expedition weiterzuziehen. Der Markus sieht sich jetzt aber gezwungen, um mit dem Karl wieder in die Zivilisation zu laufen. Er ist mega traurig und enttäuscht und verletzt, weil er ja eigentlich bei seinen Freunden bleiben wollte. Aber ihm bleibt nichts anderes übrig. So verabschieden sich die 4 voneinander und gehen getrennte Wege. Der Kevin und der Jussi steigen aufs Floß und der Karl und der Markus stapfen am Fluss entlang zurück durch den Dschungel. Sie winken den anderen zu und sie verabredet sich, dass sie sich kurz vor Weihnachten zu La Paz nochmal treffen. Leider werden sich die vier in dieser Konstellation nie mehr sehen. Für welche Route wirst du dich entscheiden? Den Flussweg oder den Fußweg?
Ich finde es mega schwierig. Ich glaube, der Flussweg hat recht gut funktioniert. Darum würde ich mich, glaube mit dem Flussweg auch für den entscheiden. Ich glaube, ich wäre gar nicht erst dort rein. Also ganz ehrlich, es ist so... Ich würde so denken, so Alter, nein, ohne Essen. Und, also, oder mit nicht viel Essen. Ich sowieso als Veganerin würde hure schwierig, diesen Affen essen. Nein, aber ich glaube einfach so... Ach, ich weiß auch nicht. Ich glaube wirklich, ich hätte mich für einen Flussweg entschieden.
Mhm. Ja. Gut, dann gehen wir auch mal mit dem Jossi und dem Kevin auf dem Floss mit. Kurz nachdem die beiden wieder allein auf dem Floss sind, fühlen sie sich zuerst mal erleichtert, weil sie keine Rücksicht mehr nehmen auf den Markus und sich nicht mehr vom Karl bevormunden lassen. Der Jossi hat aber auch ein bisschen schlechtes Gefühl im Magen, weil er das Gefühl, er hätte seinen Freund verraten. Bald ist dann aber keine Freude mehr bei diesen zwei. Sie kommen nach einem Tag in einen extrem gefährlichen Canyon mit extremen Stromschnellen, wie sie noch nie hatten bis jetzt. Es wird immer wilder und wilder auf dem Fluss und irgendwann checken sie dann, dass der Fluss dort vorne irgendwo nicht mehr normal weitergeht. Es kommt nämlich ein riesiger Wasserfall auf sie zu. Und
ich würde gerne nochmal wechseln.
Nein, wir müssen jetzt da bleiben. Das Wasser ist so wild, dass Paddeln schon lange nichts mehr bringt. Sie liegen beide so flach auf dem Floß und probieren sich einfach nur noch festzuheben. Noch vor dem Wasserfall kracht das Floß dann aber in einen Felsen. Obwohl der Jossi ihn davon abhalten will, springt der Kevin ins Wasser und will probieren, dort die Wellen ans Ufer zu schwimmen. Der Jossi sieht ihn aber nicht mehr. Er geht unter der Welle unter. Auch der Jossi verliert bald sein Halt auf dem Floß, wo noch übrig geblieben ist. Und darum wird er dann unter Wasser gedrückt. Der Jossi wird 3 Kilometer vom Fluss mitgerissen und immer wieder lang unter Wasser gedrückt. Dann schafft er es aber wieder mal kurz an die Oberfläche. Da fast eine halbe Stunde lang. Er schluckt mega viel Wasser und droht mehrmals zu ertrinken. Aber wie durch ein Wunder wird er lebendig an den Ufer gespült und hat auch den Wasserfall überlebt. Jetzt ist er ganz allein in der Wildnis. Wo er ein bisschen rumläuft, findet er dann aber den Notfallrucksack von Kevin. Und dort drin sind so die wichtigsten Sachen, zum Beispiel eine Taschenlampe, eine Regenjacke, noch ein bisschen Reis zum Essen und eine Landkarte zur Orientierung. Mit dem Rucksack auf dem Rücken fängt er dann an, loszulaufen. Er weiss, dass er nicht lange allein im Dschungel überleben kann. Darum muss er jetzt irgendwie da rausfinden. Schon nach 2 Tagen ist dann sein Hämpfchen Reis weg. Und er isst jetzt Beeren, findet aber auch manchmal den ganzen Tag kein Essen. Er klaut manchmal Vogeleier aus Nestern und isst die auf. Und einmal ernährt er sich sogar von einer Schlange. Er hat den grünen Körper aufgenommen und ihre Haut abgeschält, wie bei einer Banane. Darunter sei sie dann rosa gewesen. Die inneren Organe hat er entfernt und das Fleisch dann gegessen. Schlafen kann er auch fast nicht, weil sich jederzeit ein gefährliches Tier anschleichen könnte. In einer Nacht hört er dann, wie sich wirklich leise etwas anschleicht und das Knacken von der Äste wird immer lauter und lauter. Plötzlich starrt der Jossi dann in die leuchtenden Augen vom Jaguar. Was wirst du machen? Rennen oder kämpfen?
Also gegen den Jaguar hätte ich mit Rennen ja mal gar keine Chance. Weil das ist, glaube ich, ziemlich eines der schnellsten Tiere, die es gibt. Und ja, nicht, dass ich mit Kämpfen eine Chance hätte, aber ich glaube, ich würde mich zuerst mal flach auf den Boden legen und sagen so, ich will keine Gefahr für dich, ich will keine Gefahr für dich, ich will keine Gefahr für dich. Und wenn mich gleich angreifen würde, dann würde ich ihn packen am Nacken und dann würde ich versuchen, umzureissen, dann würde ich wahrscheinlich sterben, aber ich hätte es wenigstens probiert.
Ja, ich glaube, ich würde auch nicht für Rennen, weil eben ein Jaguar ist halt schnell und auch Klettern bringt nichts, weil Jaguar können ja auch klettern. Darum muss man fast kämpfen. Der Jossi hat innerlich mega Angst, aber lässt sich äußerlich nichts anmerken. Er erstarrt zuerst einfach mal einen Moment. Dann kommt ihm aber etwas in den Sinn. In seinem Überlebensrucksack hat er noch eine Dose mit Muckenspray und ein Feuerzeug. Der Jossi macht dann mit dem Muckenspray und im Führzeug eine riesige Flamme und wirft sie dem Jaguar entgegen. Der verschreckt so fest, dass er abhaut. Der Jossi ist richtig erleichtert, als er aus dieser Situation so gut rausgekommen ist. Das war aber nicht das letzte Mal, wo er im Tod ins Auge blicken muss. Am nächsten Tag läuft er dann weiter. Er denkt aber immer an Kevin und an Markus und fragt sich, was mit denen ist. Ob sie überhaupt noch leben. Irgendwann findet er dann aber eine Spur auf dem Boden, also eine Fußspur, und er hat wieder einen Funken Hoffnung. Er läuft die ganze Zeit dieser Spur nach und irgendwann hat es dann aber zwei identische Fußspuren und dann merkt er, dass er die ganze Zeit seiner eigenen Spur gefolgt ist und im Kreis gelaufen ist. Jetzt checkt er auch, dass er wirklich Mutterseele allein unterwegs ist. Und es regnet immer mehr und es bricht der schlimmste Sturm aus, wo es in dieser Region seit 10 Jahren gegeben hat. Es kommt so viel Wasser vom Himmel, dass er plötzlich mit einer Wasser- und Schlammlawine sozusagen wieder in einen kleinen Fluss gespült wird. Und da mitten in der Nacht. Er sieht also gar nichts. Es ist alles komplett dunkel und er wird hin und her geschleudert und knallt irgendwie die Bäume rein. Und auch da ist er wieder 30 Minuten im Wasser unterwegs. Irgendwann wird er dann auch wieder an Land gespült, hat mega viele offene Wunden und Prellungen. Und Blutegel, die sich an ihm festgesucht haben, die noch mal entfernen, aber er hat es überlebt. Zu dem Zeitpunkt ist er schon 2 Wochen allein unterwegs. Und vorher ja schon 2 Wochen mit der Gruppe, das heisst, er ist jetzt schon einen Monat im Urwald. Der Albtraum ist aber noch lange nicht vorbei. Jetzt kommt der Jossi auch einen Grabenfuss über, auf beiden Seiten. Er hat mega Schmerzen und checkt jetzt, dass er Markus seine Schmerzen unterschätzt hat und zu wenig ernst genommen hat. Bei ihm geht es so weit, dass er nicht nur offene Stellen hat, sondern auch wirklich, dass die Füße anfangen zu verfaulen. Es löst sich immer mehr Haut von seiner Fußsohle ab und irgendwann sehen seine Füße nur noch so blutig aus. Und ja. Ein paar Tage später. Daniel. Ja.
Gut, ich kann mich wieder. Ist gut.
Gut. Und aus seiner Haut an der Stirn spürt er dann plötzlich irgendwann auch etwas Herz, das sich bewegt. Es sind Würmer unter seiner Stirn, die sich eingenistet haben. Irgendein Viech oder so hat halt Eier gelegt und jetzt schleichen die Würmer umeinander unter seiner Haut.
Scheiße, was? In 3 Türen. Das ist ziemlich der grusigste Fall, den wir je besprochen haben.
Ja, schon
Okay, weiter.
Er überlegt jetzt, wenn er nichts macht, dann fressen sich die Würmer vielleicht ins Hirn rein oder bahnen sich einen Weg sonst irgendwo hin. Darum entscheidet er sich, um die so schnell wie möglich zu entfernen. Er schneidet seine eigene Stirn auf und tut dann Schritt für Schritt die Würmer entfernen. Wirklich, ich habe noch nie so etwas gehört und stelle mir da mega gruselig vor.
Ja, wow. Mm. Nein, weißt du, eigentlich bin ich nicht empfindlich auf gruselige Sachen oder weiss auch nicht was. Aber wenn es darum geht, um irgendeinen Schimmel oder irgendein Viech im Körper, dann bin ich so richtig so, so richtig, Entschuldigung, für all die, wo, die Würgegeräusche, ja, nein, geht nicht.
Ja, fair. Ich finde es auch ja, ziemlich übel. Ja. Kurz nachdem er dann das Problem behoben hat, rutscht der Jossi einen schlammigen Abhang ab und spießt sich mit einem Stock sein Füttli auf. Langsam aber sicher kommt der Jossi an die Grenze von seinen Kräften. Langsam kann er nicht mehr. Er hat schon etwa 10 Kilo an Körpergewicht verloren und ist langsam ausgemergelt und hat mega viele Verletzungen. Er überlegt sich, dass er sich jetzt irgendwo anlegt zum Sterben. Aber dann hört er plötzlich ein Motorengeräusch über den Bäumen. Und er sieht ein kleines Flugzeug, das sich im Kreis drüllt über dem Amazonasgebiet. Der Jossi springt und schreit und winkt, weil er denkt, dass das Flugzeug vielleicht ihn sucht. Aber niemand sieht oder hört ihn. Weil er ist natürlich von dort oben vom Flugzeug auch nur ein kleines Pünktchen im riesigen Urwald. Später schläft der Jossi mega erschöpft ein, wacht aber bald wieder auf, weil er plötzlich so wie tausende Nadelstiche auf seinem Körper spürt. Die Schmerzen kommen von Feuerameisen, die überall auf seinem Körper rumlaufen. Er braucht etwa einen halben Tag, bis er die alle wieder los wird und kann abschütteln und entfernen.
Das ist wie wenn jemand von Lys erzählt, dann fängt es mir von Beisen, hör auf mich zu seichen.
Ja.
Ich gehe da mit, ich bin mit im Urwald, ich fühle mich, als wäre ich dabei, ich sage das.
Ja. Das ist jetzt der 17. Tag, wo der Jossi allein ist im Dschungel. Und mittlerweile hat er auch wegen all seinen Wunden Fieber bekommen. Er wird immer verwirrter, kann zum Teil nicht mehr richtig denken und hat irgendwie Halluzinationen und so. Und steckt plötzlich irgendwann in einem Sumpf fest. Er versinkt bis zum Hals und kann sich nicht mehr wirklich bewegen. Am Schluss schafft er es dann aber trotzdem noch mit seiner letzten Kraft, sich wieder an eine Pflanze rauszusuchen. Er schleppt sich weiter und nicht allzu viel später landet er wieder in einem Sumpf. Er ist wieder an dem Punkt, wo er denkt, dass er einfach nicht mehr kann und jetzt einfach stirbt oder will sterben, weil er hat schon so viel mitgemacht und irgendwie schon so viel ausgehalten, aber ja. Auf jeden Fall denkt er sich dann aber, eben, jetzt hat er schon so viel ausgehalten, jetzt kann er doch nicht aufgehen. Und darum schafft er es halt wieder aus dem Schlamm raus. Und am nächsten Tag wird dann der Jossi von einem Wildschwein angegriffen. Dort kann er flüchten auf einen Baum. Auf dem Baum hat es aber gefährliche Schlangen. Der kann er aber auch irgendwie ausweichen und daran vorbeiklettern. Seine Kräfte gehen aber wirklich langsam zu Ende. Mittlerweile ist er 20 Tage allein im Urwald, hat 15 Kilo abgenommen und sein ganzer Körper ist irgendwie wund. Unter seiner Haut haben sich noch mehr Parasiten irgendwie eingenistet und der ganze Körper ist irgendwie von Pilz befallen. Er ist einfach nur noch schwach und mag nicht mehr, kurz vor dem Sterben. Ihm kommt dann aber eine Idee. Letztes Mal, wo ihn die Feuerameisen gebissen haben, ist ihm das Adrenalin nur noch so durch den Körper geschossen und hat mega fest Energie bekommen. Darum entscheidet er sich, zum jetzt freiwillig in den Haufen von Feuerameisen reinzulegen und sich beissen zu lassen. Das Adrenalin schiesst dann wieder durch seinen Körper und er spürt Schmerzen viel weniger. Ist also irgendwie ein gutes Schmerzmittel. Würde jetzt aber nicht unbedingt freiwillig machen.
Ich auch nicht. Ich hatte letztes Mal einen Traum, dass mich ganz viele Ameisen angegriffen haben. Ich war in so einem Raum und die sind von der Wand gekommen und von unten gekommen. Ich wollte die rauslassen aus dem Fenster und ich konnte aber das Fenster nicht öffnen, weil ich sonst zu nahe an die Ameisen drankommen wäre. Ich hasse Ameisen.
Oh mein Gott, da hatte ich aber auch mal einen Traum, weil wir Ameisen im Haus hatten, also in den Wegen, und dann habe ich einfach die ganze Zeit geträumt, dass die Ameisen auf mein Bett krabbeln. Zum Glück waren sie aber nur so in der Küche vorne gewesen, aber oh, die haben mich nicht mehr losgelassen.
Wow.
Weiss auch nicht. Ja, auf jeden Fall hilft es für seine Schmerzen und eben, er spürt nicht mehr so viel. Aber er hat halt immer noch seine Halluzinationen und sieht irgendwie Menschen, die gar nicht wirklich dort sind und hört Stimmen und alles. Der Jossi schleppt sich dann irgendwann zum Ufer vom Fluss und liegt dort einfach an. Er hört einen Schwarm von Bienen, der summt und immer näher auf ihn zukommt. Da ist aber wieder eine Halluzination. Und der Jossi liegt dort am Flussufer. Jetzt wirklich bereit zum Sterben. Irgendwann merkt er aber, dass der Bienenschwarm zwar eine Halluzination ist, der Lärm ist im Kopf, aber nicht. Das Geräusch, das er hört, ist in Wahrheit kein Bienenschwarm, sondern ein Motor von einem Boot, der immer näher auf ihn zukommt. Obendrauf steht der Kevin und ein Ureinwohner, der das Boot lenkt. Der Jossi will aufspringen und auf sich aufmerksam machen, kann aber nicht. Er liegt einfach nur dort im Schilf. Er sieht zwar das Boot, aber vom Boot aus sieht man ihn nicht. So dreht das Boot dann langsam wieder um. Weil das Boot an dem Teil vom Fluss angekommen wäre, wo dann der Wildteil anfängt und darum nicht mehr weiterfahren kann. Der Jossi weiss zu dem Zeitpunkt nicht, dass das seine allerletzte Chance ist, zum Leben aus dem Wald rauszukommen. Er weiß auch nicht, dass das nicht das erste Mal ist, wo sie ihn suchen und probieren zu retten. Weil an dem Tag, wo der Kevin und der Jossi sich im Wildwasser Canyon getrennt haben, hat der Kevin auch überlebt. Er ist zwar untergegangen, aber dann auch irgendwann wieder auftaucht, hat sich auf einen Baumstamm können retten und ist dann mit dem Fluss abwärts gefahren. Sein Ziel war, das nächste Dorf zu erreichen. Ein paar Tage später ist dann der Kevin von zwei Fischern auf einem Kanu gerettet worden und dann wirklich ins nächstgelegene Dorf gebracht worden. Dort konnte er sich dann erholen und hat einen Suchtrupp organisiert. Weil er war fest davon überzeugt, dass der Jossi auch noch irgendwo lebt und im Dschungel sein muss. Die bolivianische Polizei ist sich aber sicher, dass der Jossi tot ist, weil es kein Mensch so lange im Dschungel überlebt. Ohne Ausrüstung und Essen und alles. Sie wollen Kevin davon abhalten, dass er weitersucht. Kevin lässt sich aber nicht davon überzeugen und gibt nicht auf. Er kann einen Pilot von der bolivianischen Armee überzeugen und die überfliegt dann das Gebiet mit ihm. Das war eben genau das Flugzeug, das der Jossi hier gesehen hat. Sie haben halt ihn nicht gesehen. Alle haben dann am Kevin gesagt, nach der Flugzeugsuche, dass es halt unmöglich ist, um jemanden zu finden und halt auch zum Überleben schon unmöglich ist eigentlich. Der Kevin hat dann aber wieder Leute probiert zu überzeugen, hat es dann bei einem Fischer geschafft, der mit ihm 3 Tage lang auf dem Boot den Jossi sucht. Es gibt eine Abmachung, dass sie nur bis zum Anfang der Stromschnelle gehen, nicht weiter. Und wenn sie bis dort keine Lebenszeichen vom Jossi sehen, dann trüllen sie wieder um. Genau in dem Moment sind wir jetzt. Der Kevin denkt sich, er müsse jetzt aufgeben. Der Jossi ist tot. Der Jossi sieht aber langsam das Boot wegtuckern, kann nicht um Hilfe rufen. Und kurz bevor dann das Boot um eine Kurve fährt, schafft es der Jossi aber, um seinen schwachen Körper ein bisschen aufzurichten und über dem Schilf drüber zu schauen. Er winkt mit seinen Armen wild, so fest wie er halt noch kann. Und genau hier schaut der Kevin noch ein letztes Mal zurück und sieht dort seinen halbtoten Freund, der probiert, auf sich aufmerksam zu machen. Der Fischer und der Kevin holen ihn dann aufs Boot. Und der Kevin und der Jossi kreien sich überglücklich in die Arme. Der Jossi sagt später in einem Interview: It was a miracle. Also, das heisst so viel wie für alle, die nicht Englisch können. Es war ein Wunder. Jetzt braucht der Jossi aber dringend medizinische Hilfe. Er ist auch im Boot irgendwie halbtot am Liegen. Und sie bringen dann den aber nicht in ein Spital, weil da ist viel zu weit weg. Darum bringen sie ihn auch wieder in das nächste Dorf, wo tatsächlich indigene Bewohner hat. Und dort werden alle seine Wunden versorgt und er kommt wieder Essen über. Und ja. Zu dem Dorf haben auch der Markus und der Karl wollen laufen, wo sie sich getrennt haben. Die beiden sind aber nie angekommen. Auch nicht zu La Paz, wo sie hergekommen sind und sich alle wollen treffen. Die bolivianische Polizei informiert dann den Kevin und den Jossi, dass der Karl Rupprechter ein gesuchter Krimineller ist. Er sei vor 15 Jahren mit einem falschen Pass auf Bolivien geflüchtet, von Österreich. Und er habe schon mehrere Menschen in den Dschungel mitgenommen und sie dann dort allein gelassen. Der Karl wird sogar von Interpol gesucht. Die Polizei erzählt auch noch, dass das indigene Dorf, das sie eigentlich gesucht haben, dass es das gar nicht gibt und das Gold wahrscheinlich auch nicht. Die beiden fühlen sich mega schlecht, weil sie ja den Markus so zurückgelassen haben, obwohl alles mit dem Dorf und dem Gold nur eine Illusion war. Und sie haben den Markus in die Hände von einem Betrüger gelassen. Die Kevin und die Polizei gehen etwas später wieder in den Urwald und suchen an der Stelle, wo sie sich verabschiedet haben, nach dem Markus. Der Jossi ist immer noch zu schwach und kann darum den Suchtrupp nicht unterstützen. Nach 2 Wochen kommt die Polizei und der Kevin wieder zurück. Ohne Markus. Es ist einfach schon zu lange her. Die Polizei hat sich aber dann auch wirklich Mühe gegeben, weil sie halt gecheckt haben, dass der Markus nicht nur im Dschungel verschwunden ist, sondern auch noch mit einem Verbrecher im Dschungel verschwunden ist. Zu dem Zeitpunkt wird dann auch die Familie von Markus Stamm informiert. Das Aussendepartement von Bern hat ihnen mitgeteilt, dass der Markus im Amazonasgebiet verschollen ist. Das erzählt der Rainer Stamm, der Bruder von Markus, später in einem Interview. Das Aussendepartement hat auch gesagt, sie sollen sich keine Hoffnungen machen, dass er je wieder auftaucht. Gleichzeitig kommt bei der Familie auch ein Brief von Kevin Gale an. Er beschreibt ein bisschen genauer, was passiert ist. Die Jossi und der Kevin wollen aber noch nicht aufgeben und bleiben darum noch recht lange im kleinen Dorf im Amazonasgebiet. Am Jossi seine Füße haben übrigens noch einigermaßen gerettet werden. Irgendwann nach mehreren Wochen geht aber der Kevin dann zurück in die USA, wo er herkommt. Der Jossi bleibt aber noch 3 Monate länger im Dorf und denkt immer noch, dass er den Markus finden kann. Er reist dann irgendwann auch auf Peru, weil es Hinweise gibt, dass dort der Karl Rupprecht gesehen worden ist und darum vielleicht auch der Markus dort sein könnte. Nach ein paar Wochen reist er dann aber wieder zurück ins Dorf im Amazonas. Er ist unglaublich dankbar, dass sich die Gemeinschaft so um ihn gekümmert hat und will ihnen etwas zurückgeben. Darum sammelt er auf der ganzen Welt 3 Jahre lang Spenden für das Dorf und auch für das ganze Amazonasgebiet. 10 Jahre später zieht er dann fix in das Dorf ein. Er baut mit dem Stamm dort eine mega ökologische Lodge auf, wo dann auch Touristen wohnen können. So können sie dann Geld verdienen und es ist halt ein nachhaltiges Projekt. Und das ist in den 90er Jahren mega etwas Spezielles, weil das hier halt noch nicht wirklich gegeben, dass man auf die Nachhaltigkeit geschaut hat. Irgendwann wird er dann auch Botschafter für indigene Völker und schreibt ein Buch über seine Zeit im Dschungel. Jetzt fragst du dich wahrscheinlich und auch alle, die zuhören, was noch passiert ist mit den anderen zwei. Leider gibt es bis heute keine Antworten zu Markus und dem Karl Rupprechter. Aber es gibt ein paar Theorien. Eine ist zum Beispiel, dass der Karl vorgehabt, den Backpacker die Wertsachen auszurauben. Das hat er auch vorher schon gemacht, bei denen, die noch einmal in den Dschungel geführt hat und dort gelassen hat. Oder er hat das Ganze gemacht, weil er es genossen hat, um irgendwie die Macht über die Backpacker zu haben und weil er einfach Lust hatte, die Leute dann irgendwie zurückzulassen und sie zum Sterben zurückzulassen, dass die nie mehr wieder aus dem Wald rausfinden. Oder er hat sie aktiv umbringen und hat halt einfach den geeigneten Ort gesucht. Aber weil dann Kevin halt so stark war und die ganze Zeit irgendwie gegen ihn war und wollte selber die Führung übernehmen, ist dann dieser Plan nicht ganz aufgegangen. Aber wegen Kevin ist dann dieser Plan wahrscheinlich nicht aufgegangen, weil er halt die ganze Zeit sich gegen den Karl gewehrt hat und gestritten hat und irgendwie probiert hat, die Führung zu übernehmen und der Karl so irgendwie gar nicht Zeit gehabt, um jemanden umzubringen. Oder vielleicht hat er auch bewusst die Truppe spalten und dann den Markus direkt erschossen oder so, wo sie allein gewesen sind und ihn dann vielleicht in den Sumpf geworfen oder vergraben. Dafür spricht zum Beispiel, dass der Karl eh schon ein bisschen wahnsinnig war und zum Beispiel dort, wo er den Aff erschossen hat. Oder einmal hat er mega nah vom Jossi seinem Kopf vorbeigeschossen und nachher behauptet, hinter ihm sei ein Jaguar gewesen. Oder der Karl hat den Markus mit seinen Füßen einfach selber im Urwald überlassen und ist allein weitergelaufen. Entweder hat er sich dann selber auch im Urwald verlaufen und ist irgendwie gestorben wegen der Natur oder wegen einem Tier oder verhungert. Oder er hat es rausgeschafft und hat sich irgendwo zu Bolivien oder so eine neue Identität beschaffen. Oder zum Beispiel eben zu Peru, wo er ja angeblich mal gesehen worden ist. Oder die beiden haben einen Stamm gefunden und leben jetzt glücklich bei dem Stamm. Oder sie sind tatsächlich bei irgendeinem Volk angekommen, das aber keine Lust hat auf Eindringlinge und sie darum getötet hat. Oder irgendein kannibalistisches Volk, da gehört man ja auch manchmal wieder, dass da gibt und sie darum bei dem Volk irgendwie im Topf gelandet sind oder so. Es gibt noch eine ganz andere Theorie und zwar ist ja alles, was ich erzählt habe, basiert auf den Aussagen von Jossi und dem Kevin. Sie haben ja überlebt. Fix weiss man aber eigentlich nur, dass die vier zusammen in den Urwald gegangen sind. Und beim Rest muss man einfach am Jossi und am Kevin vertrauen, dass sie die Wahrheit sagen. Darum, es könnte auch sein, dass sie den Karl und den Markus irgendwie umgebracht haben und gegessen haben, zum Überleben oder so. Aber ich finde es ein bisschen komisch, weil eigentlich war ja der Jossi nachher mega ein hilfsbereiter Mann gewesen, hat den ganzen Stamm unterstützt, das ganze Amazonasgebiet. Und darum würde ich da eigentlich gar nicht unterstellen, aber die Theorie gibt es halt auch. Genau. Darum, was glaubst du jetzt oder was hoffst du?
Dass der Jossi und der Kevin etwas damit zu tun haben, das würde ich ausschliessen. Einfach, weil sie nachher noch so viel und so lange noch vor allem Markus halt gesucht haben. Plus, dass halt der Karl einfach ein Krimineller ist, ist schon irgendwo komisch. Also, darum ist er für mich sicher der Hauptverdächtige. Und ich glaube, er ist am Anfang mit denen in Urwald und hat mit denen, also eben sie zurückgelassen etc. Darum hat er das ja auch probiert gehabt, so gesagt, also, hey, ich gehe zurück und Hilfe holen. Dann hat er aber gemerkt, hey, die haben schon gemerkt, dass mit mir irgendetwas nicht stimmt und dass das nicht funktioniert. Und darum glaube ich, hat er bei Markus Vigo sich wieder sympathisch machen, ihn unterstützen etc. Und hat er gemerkt, okay, gut, auf dem Wasser, da kann er sie eh nicht. Und darum hat er gesagt, ja, eben, er ging jetzt per Land und dann der Markus muss halt mitkommen, wegen den Füssen etc. Und ich glaube, das war nicht von Anfang an sein Plan gewesen, aber das ist sein Plan geworden. Denn irgendwann ist mit der Zeit die wie zu trennen halt. Weil er gemerkt hat, dass er gegen den Kevin wahrscheinlich nicht ankommt und gegen ihn keine Chance hat. Und dann kann man halt schon vorstellen, dass er entweder Markus einfach hat stehen oder es ist irgendetwas vorgefallen auf dem Weg oder er hat ihn selber umgebracht. Und ich glaube nicht, dass der Markus aus dem Urwald rausgekommen ist. Und ich hoffe nicht, dass der Karl aus dem Urwald rausgekommen ist. Ich hoffe, der ist irgendwie ganz, ganz schlimm, grausam von irgendwelchen Tieren ermordet worden und gegessen worden
oder
und wieder ausgespuckt worden, weil er so grusig war.
Oder hat auch ganz viele Würmer in seinem Kopf gegeben. Nein.
Ja, und Blutegel überall. Und der ist von Piranhas in den Finger abgefressen worden. Okay, gut, jetzt reicht's.
Ja. Ich habe auch das Gefühl, dass wie nicht sein ursprünglicher Plan war. Aber ja, dass sich es dann so ergeben hat. Und vielleicht eher, eben, dass entweder zusammen weitergelaufen sind und dann beide irgendwie von einer Naturkatastrophe oder von irgendetwas zusammen gestorben sind, sozusagen. Oder hat der Markus halt einfach zurückgelassen und ist dann aber später auch irgendwie gestorben. Was aber natürlich am schönsten wäre, wenn es mit irgendeinem Stamm würde leben, aber ja, ist halt ein bisschen unwahrscheinlich. Irgendwann später findet dann jemand in Bolivien einen Totenkopf mit einem Schweizer Beret. Alle sind in Aufruhr, weil sie denken, das könnte der Markus sein. Der Kopf wird dann forensisch analysiert. Vor allem der Kiefer wird unter die Lupe genommen, also das Gebiss. Dort kann dann aber festgestellt werden, dass es nicht mit dem Markus seinem Gebiss übereinstimmt. Etwa 37 Jahre nach dem Ganzen gibt dann der Bruder von Markus, also der Rainer, Interviews. Er habe den Tod von seinem Bruder mittlerweile akzeptiert. Am Anfang hat der Kevin einen Brief geschickt und irgendwann hat er auch angefangen, zu ihnen auf Besuch zu kommen. Dadurch konnte Rainer die Tragödie verarbeiten. Der Vaterstamm hat natürlich auch gelitten, hat dann aber das Verschwinden vom Sohn auch akzeptiert. Er hat ein Gesuch eingereicht, dass der Markus als verschollen gilt. Da weil der Vater ein sehr realistischer war. Seine Mutter, also Rainer und Markus, hat das aber nicht geschafft. Noch mit 95 war sie immer noch überzeugt, dass ihr kleiner Sohn irgendwann wieder heimkommt. Sie hat auch alle Briefe und alles, was sie von Markus hatte, irgendwie aufbewahrt. Die Schwester von Markus und Rainer hat sich daran gestört, dass der Filmemacher, es gibt eben einen Film, also zuerst hat Josi ein Buch geschrieben und nachher ist dann verfilmt worden. Die Schwester von Markus hat sich dann eben daran gestört, dass die Familie nicht vorab informiert worden ist, dass es überhaupt einen Film gibt. Sie hat den nämlich zufällig in einem Flugzeug entdeckt. Auch vom Jossi ist die Familie Stamm enttäuscht. Er hat auch Kontakt zu der Familie gehabt, hat den dann aber abgebrochen, wo sein Buch, wo eben auch der Film drauf basiert, durch die Decke gegangen ist. Er hat so Erfolg gehabt und darum sich auch nie mehr bei der Familie Stamm gemolden. Auch der Kevin und der Jossi haben keinen Kontakt mehr. Der Kevin ist nicht einverstanden, wie der Jossi ihn darstellt im Buch und im Film. Er hätte den Markus nicht rausgemobbt dort bei der Entscheidung, die er durchführen sollte. Er hätte den Markus eigentlich nur vor der gefährlichen Flussfahrt bewahren. Der Rainer ist auch nicht mit dem Film ganz einverstanden, weil er sagt, der Markus werde halt mega fest als Angsthase und Schwächling dargestellt, sei er aber nicht gewesen. Er war natürlich schon ein Sensibler und so, aber halt nicht so krass irgendeine Angst hast. Genau. Er hatte vielleicht einfach gerade ein bisschen eine Lebenskrise wegen seiner Ex. Der Rainer sagt aber auch klar, dass der Jossi und der Kevin gar keine Schuld treffen. Der Markus sei genug alt gewesen, um seine eigenen Entscheidungen zu treffen. Am Schluss sind jetzt einfach ein paar Fehleinschätzungen von ihm gewesen, die ihn das Leben gekostet haben. Der Rainer hat die Akten und Fotos von Markus alles schön sortiert. Wie der Markus gestorben ist, wird er aber nie herausfinden. Er spekuliert, wahrscheinlich sei er ertrunken. Das kann gut sein, aber im Amazonas gibt es halt wirklich über 1000 Arten zum Sterben. Verhungern, von einer Schlange erwürgt werden, von einem Jaguar gefressen werden und so weiter. Der Jossi schreibt in seinem Buch noch, wenn ich am Karl an dem Morgen in La Paz nicht begegnet wäre, würde der arme Markus immer noch leben.
Das ist sehr fies, weil man dann so, wenn das nicht passiert wäre oder dieses nicht passiert wäre, dann nachher wäre die Person nicht gestorben. Aber ich meine, das weiss man erstens mal im Voraus nicht und zweitens kann man nicht Entscheidungen aufgrund von dem treffen, was dann irgendwie vielleicht mal in der Zukunft passieren könnte. Darum finde ich es mega traurig, dass man sich dann wie Vorwürfe macht. Weil er kann ja überhaupt nichts dafür. Er kann wirklich nichts dafür. Und das war Markus seine eigene Entscheidung, ob er dort mitgehen will oder eben nicht. Ja, schlussendlich hat er die Entscheidung darauf klar. Eben, er hat am Anfang vielleicht nicht so fest mitgehen und ist sich da nicht so sicher gewesen. Aber schlussendlich hat er sich selber entschieden. Er ist ein erwachsener Mann, der... Ja.
Voll. Ja, genau.
True Crime Tipps. Also ich habe jetzt gerade den Film gegoogelt, wo du davon erzählt hast, etc. Und ich glaube, ich würde den als True Crime Tipp rausgeben, weil in der Hauptrolle spielt Daniel Radcliffe. Ja, und ich meinte, ich habe den Film schon gesehen. Ich habe vorhin zu der Sharing gesagt, ich habe das Gefühl, der Fall kommt mir bekannt vor. Und ich weiss nicht, ob ich den Film gesehen habe oder ob ich das sonst noch immer gehört habe. Ich weiss es nicht. Aber ich meinte, ich habe den Film gesehen, der ist gut. Und ja, klar sind nicht alle ganz einverstanden mit dem, was im Film passiert, ob jetzt das alles wirklich so gelaufen ist, etc. Aber ich glaube, das ist bei vielen Filmen, die irgendeinen Kriminalfall zeigen. Es ist keine Dokumentation, sondern es ist ein Spielfilm. Und da gibt es einfach gewisse Sachen, die vielleicht nicht ganz 100% stimmen. Aber ich würde sagen, schau in den Film. Man kann den an verschiedenen Orten, ich glaube Amazon Prime, wenn mich nicht alles täuscht, streamen. Wir werden es sicher auch noch posten bei uns auf Insta. Und dort schreibe ich dazu, wo man den Film kann streamen kann. Also es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Besetzung. Von dem her unbedingt schauen. Jungle heisst der Film. Ja?
Ja, ich glaube, wenn der Daniel Radcliffe, also der Harry Potter Schauspieler, mitspielt, kann es eigentlich nur gut sein. Aber eben, ich habe auch noch nicht geschaut. Aber wird das sicher noch machen.
Gut. Ja, dann schaut doch noch mal schauen, ob ihr am 22. März noch nicht los habt. Wenn ihr noch nicht los habt, dann reserviert euch noch Platz für uns live zu hören und zu sehen in der Pestalozzi-Bibliothek in Zürich. Wir würden uns also wirklich freuen, wenn ganz viele von euch kommen schauen. Das wird ein Fest. Ich sage es euch.
Und wenn ihr die Fotos zum Fall wollt, dann schaut auf unserem Insta vorbei. Und ihr könnt uns auch gerne auf Spotify eine Bewertung dort lassen oder auf Apple Podcasts oder wo auch immer ihr da hört. Freut uns mega und helft uns auch mega, um mehr Leute angezeigt zu werden.
Genau. Ja, dann hören wir uns in 2 Wochen wieder. Tschüss zusammen.
Tschüss miteinander.